Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Mit Angela Gutzeit, ein Gedichtband des Österreichers Franz Josef Tschernin, ein Roman des Norwegers Erik Fosnes Hansen und ein Gespräch über die Shortlist des deutschen Buchhandels. So sieht unser Programm im heutigen Büchermarkt aus, zu dem ich Sie herzlich begrüße. Norwegen ist in diesem Jahr Gastland der Frankfurter Buchmesse und zu den bekanntesten Gegenwartsautoren, die in knapp 4 Wochen anreisen werden, gehört der 1965 geborene Erik Fosnes Hansen. Berühmtheit weit über Norwegen hinaus erlangte Hansen 1990 mit seinem Roman Choral am Ende der Reise über die Mitglieder der Bordkapelle der Titanic. Sein neuer Roman Ein Hummerleben führt indessen näher an unsere Gegenwart heran. Schauplatz ist ein verschuldetes Hotel in den norwegischen Bergen. Holger Heimann hat den vorzüglich deutsch sprechenden Autor getroffen. Zu Beginn ein Zitat.
Sie waren gerade beim Kuchen angelangt, da sackte Bankdirektor Berge am Tisch zusammen und fing an zu sterben. Es wirkte nicht echt. Er fasste sich nicht an die Brust oder an den Hals, nur seine Augen wurden groß und kugelrund. Es wirkte restlos, unnatürlich, künstlich, als führte er ein kleines Schauspiel auf.
So folgenreich beginnt der neue Roman von Erik Fosnes Hansen. Wir sind in einem familiengeführten norwegischen Berghotel zu Beginn der 80er Jahre. Das Essen für den unglücklichen Bankdirektor hat die Eigentümerfamilie des noblen Etablissements, das allerdings schon bessere Zeiten gesehen hat, nicht ohne Hintergedanken ausgerichtet. Die Bank muss bei Laune gehalten werden, damit weiter das Geld fließt. Denn ohne großzügige Kredite kommen Direktor Zachariasen und seine aus Österreich stammende Frau Sissi längst nicht mehr über die Runden. Die dramatische Anfangsszene ist symbolisch für den Roman, denn erzählt wird auf fast 400 Seiten kaum weniger effektvoll vom steten Niedergang eines Hotels bis hin zu einem großen, alles mit sich reißenden Totentanz. Fosnes Hansen, der zuvor gern weiter zurückliegende Ereignisse ins Zentrum seiner unterhaltsamen Romane gerückt hat, greift dabei auf ein Stück eigene Biografie zurück.
Mein Vater, er leitete ein Reisebüro und ich bin viel mit ihm durch Norwegen gefahren, als ich ein Kind war. Er hat Inspektionen gemacht, also er besuchte die verschiedenen Hotels in Südnorwegen, wohin er dann später Gäste schicken würde. Und das waren damals noch Familienbetriebe, vielleicht in dritter oder vierter Generation. Zu dieser Zeit, so etwa um 1982 oder auch noch ein bisschen früher, fing es an, mit diesen Hotels schlecht zu gehen. Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre haben die Norweger wie so viele andere Völker in Westeuropa entdeckt, dass es gibt ein anderes Land. Dieses Land heißt der Süden. Und sie fingen an, dann nach Marbella und nach Mallorca zu fahren und fuhren dann nicht mehr so viel in die Berge, wo diese Hotels standen und warteten auf sie mit Hunderten von Zimmern. Plötzlich fehlte dann eigentlich die Einkunftsgrundlage für diese Hotels und sie wackelten dann am Rande des Konkurses.
Auch das Berghotel Fofnesheim im Süden Norwegens wackelt gewaltig. Ein Teil des Personals muss gehen und es wird an allen Ecken und Enden gespart. Aber da die Gäste ausbleiben, hilft das nichts. Hintergrund für das veränderte Reiseverhalten ist eine größere Umwälzung, die im Roman allerdings nicht miterzählt wird. Seit Ende der 60er Jahre große Ölvorkommen vor der Küste Norwegens entdeckt wurden, sind in dem zuvor recht armen Land viele Menschen zu Wohlstand gelangt. Doch jeder Wandel kennt auch Verlierer. Von diesen erzählt Fosnes Hansen in seinem Roman.
Die Welt verändert sich ja fortdauernd und die Menschen versuchen ja da mitzumachen und damit umzugehen. Und dann kommt es ja plötzlich zu diesen Momenten der großen Veränderung, wo plötzlich alles umgestaltet wird. Plötzlich ist man total verunsichert. Der Boden wird sozusagen unter den Füßen weggerissen und man muss sich auf etwas ganz Neues vorbereiten. Ob der Untergang einer solchen Lebensform nun gerecht oder richtig ist oder notwendig ist, dazu mache ich keine Stellungnahme. Aber dass eine solche Veränderung, eine solche totale Krise der Lebensform, der Lebensart, dass eine solche Krise zu großen existenziellen und persönlichen Katastrophen und Schwankungen führen kann, das ist eigentlich der Punkt, den ich habe erforschen wollen.
Direktor Zachariasen jedenfalls versteht die Welt nicht mehr. Gerade deshalb klammert er sich umso fester an die Überzeugung, dass alles gut wird, wenn nur jeder weiterhin seinen Job akkurat erledigt. Wie brüchig die Basis bereits geworden ist, verdrängt er. Dem Leser hingegen wird es rasch klar. Dieser ist damit auch dem Erzähler Seth immer gleich ein paar Schritte voraus. Der 13-jährige Enkel der Hoteleigentümer wächst bei den Großeltern auf. Sein Vater ist verstorben, seine Mutter, um die sich allerlei Geheimnisse ranken, verschwunden. Vosnes Hansens Erzähler, der als Küchengehilfe und Laufbursche in den Hotelbetrieb eingespannt wird, ist ein ungemein altkluger Junge. Seine hervorstechende Eigenschaft schlägt sich auf jeder Seite des Berichts nieder, den Seth, mittlerweile 15-jährig, niederschreibt.
Wenn man wie ich beschlossen hat, seine Erinnerungen zu Papier zu bringen, werden einem augenblicklich allerlei Schwierigkeiten bewusst. Nicht zuletzt die Frage, woran man sich erinnern sollte. Eines ist indessen sicher, nämlich, dass die Zukunft der Autobiografie gehört. Von Jahr zu Jahr wird es immer schwieriger, sich literarisch etwas auszudenken. Schließlich gab es alles schon mal.
Hier fühlt sich ganz offenbar jemand zum Schriftsteller berufen. Entscheidend für die innere Spannung des Romans ist jedoch etwas anderes. Sämtliche Geschehnisse werden aus der Perspektive eines Teenagers erzählt, der allzeit folgsam und erstaunlich gutgläubig ist. Seth verlässt sich weniger auf eigene Anschauungen, für ihn zählt vielmehr einzig das Wort des Großvaters. Der Junge ist vollkommen blind dafür, dass sich die Reden des alten Mannes, der starr an seinen Überzeugungen festhält, immer weniger mit der Realität in Einklang bringen lassen. Allenfalls ahnt er spät, dass vieles im Hotel nicht so ist, wie es sein sollte. Allerdings wagt er es auch dann nicht, die Autorität des Großvaters in Frage zu stellen. Rebellion ist nicht Seths Sache. Als der stets akkurat gekleidete Junge einmal bei drückender Hitze sein Jackett ausziehen will, wird ihm befohlen, solchen Unsinn zu unterlassen. Ein Mann muss seine Transpiration unter Kontrolle haben, weiß der Großvater. Durch bloße Willensanstrengung ließe sich das Schwitzen abstellen. Das ist gleich doppelt komisch. Schließlich hat Direktor Zachariasen längst nichts mehr unter Kontrolle. Rechnungen und Mahnungen lässt er einfach ungeöffnet verschwinden. Vosnes Hansen hat große Freude daran, die krasse Realitätsverweigerung des alten Mannes bunt auszuschmücken. Aber wer kurz vor dem Ende steht, für den sind Würde und Stolz allemal zweitrangig. Was hat das nun alles mit einem Hummerleben zu tun? Auch die Krebse, die zu Beginn des Romans vom Hotelkoch Jim lebend in kochendes Wasser befördert und anschließend von den Gästen verzehrt werden, zappeln, zischen und fauchen, um ihrem Schicksal zu entkommen. Zuvor leben sie, von einem Panzer beschützt, stoisch und stumm auf dem Boden des Aquariums.
Holger Heimann, der Roman »Ein Hummerleben« von Erik Vosnes Hansen ist in der Übersetzung aus dem Norwegischen von Hinrich Schmidt-Henkel bei Kiepenheuer und Witsch erschienen, 384 Seiten, 24 Euro. Der Autor wird übrigens am 16. Oktober in Frankfurt mit dem Willy-Brandt-Preis ausgezeichnet. Der 1952 in Wien geborene Franz Josef Tschernin ist ein avancierter Lyriker, geprägt von der experimentellen Dichtkunst der Wiener Gruppe. Zur Lyrik gesellt sich bei Tschernin ein umfassendes essayistisches, aphoristisches und dramatisches Werk. Jüngst hat der Österreicher einen neuen Gedichtband vorgelegt, »Reisen auch winterlich«, so der Titel, ein Buch, das die romantische Liedsammlung des 1794 geborenen Dichters Johann Ludwig Wilhelm Müller fortschreibt. Also eine Auseinandersetzung mit der literarischen Tradition. Und das nicht zum ersten Mal, wie Dorothea Diekmann in ihrem Beitrag ausführt.
Eine treffende Formulierung besagt, dass nach dem Ende des Nationalsozialismus die deutsche Literatur zur Moral fand, die österreichische dagegen zur Moderne. In der Tat hat die Sprachskepsis der Nachkriegszeit vor allem in Österreich zu einer reichen Praxis und Theorie experimenteller Literatur geführt. In dieser Tradition steht der als Poeta Doctus gefeierte Franz Josef Tschernin, der seit nunmehr 40 Jahren mit seinen Gedichten und Essays eine Art Universalpoesie anstrebt. Unter diesem hochfahrenden, ursprünglich romantischen Impuls arbeitet er sich an literarischen Quellen ab, von Dante und Shakespeare über den Barock bis zum Symbolismus. Tschernin schreibt quasi im Auftrag der Früheren. Nach zwei als Umschreibung der Grimmschen Märchen angelegten Prosabüchern ist es nun Wilhelm Müllers Winterreise, die ihn zum Weiterdichten anregt, jener romantische Liederzyklus, den Schubert vertonte, mit Versen wie diesen.
Manche Tränen aus meinen Augen ist gefallen in den Schnee. Seine kalten Flocken saugen durstig ein das heiße Weh.
Tränen und Flocken, heiß und kalt, Sehnsucht und Klage, Winterweiß und Frühlingsgrün, Herz und Liebe, Posthorn und Wegweiser, Eis, Schnee und brennendes Weh. Diesen Motiven und Antithesen aus Müllers düsterer Winterwanderung begegnet man in dem Band Reisen auch winterlich wieder. Bei Czernin werden sie als Teil des Sprachmaterials durch fragmentierende und transformierende Verfahren in eine mehrdeutige, abweichende Kombinatorik überführt. Ein Bekenntnis zu dieser Operation kann man gleich im zweiten Gedicht erkennen, wo es unter dem bezeichnenden Titel »Immer nachfahren« heißt:
»Ich trete dir gleich die Verse ab.«
Vorausgesetzt, man ersetzt das F der Verse durch ein V, wobei offen bleibt, welcher Dichter dem anderen hier seine lyrischen Verse abtritt. Das Kompositum Fersengold evoziert dementsprechend nicht nur Fersengeld, sondern etwas wie einen goldenen Vers. Ebenso lassen die Lieder des Auges an sangbare Lieder denken und ein Wort wie Erzelend konnotiert natürlich erzählend, zumal wenn es in der Nachbarschaft von schmerzzählend, herzquälend, fortwähr und immerwährend erscheint. Wer einmal auf diesen Trichter gekommen ist, stößt allüberall auf Czernins altbewährte, an der konkreten Poesie geschulte Methode der Verschiebung abgesunkener Metaphern und Redewendungen. Der Dichter schafft es, in 10 Zeilen 9 von ihnen unterzubringen. Außer Rand und Band, krumm nehmen, schlimmer Finger, über Stock und Stein, zu Tränen gerührt, auf dem falschen Fuß, eben Hand umdrehen, am seidenen Faden hängen, auf den Kopf stellen. Man höre und staune.
Schon außer Rand und Bänder dies, verfahren, krumm genommen, ungrad gebend, zeigst mir schlimm den Finger. Also schief anbahnend selbst dich über Stock und Bein, ob auch zu Sehnen bist gerührt, am falschen Fluss verleitend irrführst mich, gelockt an seidne Fäden hängst, im Hand, ja auch dreist Rumpf umdrehen, so stellt sich alles auf den Schopf.
Die kahlauernde Anmutung solcher Passagen steht im Widerspruch zu dem klassischen Ernst von Czernins Kompositionen. Trotz ihrer kalkuliert zersprengten Syntax erzielt die rhythmisch gefällige, zuweilen sogar metrisch exakte Form der in Strophen angeordneten Verse eine harmonische Prosodie, synkopiert durch Zeilensprünge und klanglich ausgearbeitet mit weit gespannten Binnenreimen und lautmalerischen Tönen. Nur eine Lektüre, die davon absieht, dass etwa im Wort Dickluft auch die Kluft entdeckt werden will oder der Ausdruck Fleischnebel kreisten, die Bedeutung Schnäbel kreischten, enthält, kann sich einem Sinn überlassen, der sich aus der puren Sinnlichkeit von Klang und Lexik ergibt. Dann vernimmt man zum Beispiel im Gedicht Post ein wahrhaft romantisches Herzklopfen.
Dies Schellen, da bin längst vernarrt, herzlautend heftig. Schlag um Schlag. Rasch liefst, doch kaum auf uns hinaus, mich nur am anderen Platz liest ein. Halb wach, was hier auf Schwellen harrt, mir bat sich erzerweichend kund. Fern lieb, rief Ort, gemeinsam weg. Da töricht, Räume trug aus weit dir nach. Mir weh verfahren, dich hast fortgemacht, doch offen Tor verblieb, sehr wund dir angetan.
Dennoch eine unmittelbare, vom buchstäblichen Geklingel der Andeutungen unbehelligte Wahrnehmung, ein wenigstens erster freier Eindruck stellt sich kaum je ein. In den rhetorischen Spielchen spürt man die Absicht einer irgendwie gearteten Dekonstruktion und ist verstört, gehemmt, ja gelangweilt. Da hilft auch Czernins Nachwort nicht, das mit einer Umdeutung von Walter Benjamins »Engel der Geschichte« auftrumpft. Trotz oder gerade wegen ihrer technischen Brillanz zeigen diese Texte, dass sich die Methode auf Kosten der Substanz erschöpft hat.
Dorothea Diekmann stellte den Gedichtband »Reisen auch winterlich« von Franz Josef Czernin vor. Erschienen ist er im Hansa Verlag, 80 Seiten, 18 Euro. Heute hat der Börsenverein des Deutschen Buchhandels in Frankfurt die Shortlist für den Deutschen Buchpreis bekannt gegeben. So ist jetzt die Longlist von vormals 20 Titeln auf 6 herausragende Fundstücke, wie Jurysprecher Jörg Margenau meinte, zusammengeschnurrt. Wie herausragend denn diese Fundstücke wirklich sind, unter anderem darüber habe ich mit meinem Kollegen Hubert Winkels vor der Sendung gesprochen. Zunächst jedoch, wer steht überhaupt auf dieser Liste drauf?
sind drei schon ziemlich bekannte Autoren. Die bekanntesten sind sicher Norbert Scheuer, der in der Eifel lebt, über die Eifel schreibt, auch jetzt wieder ein Roman über die Eifel, und zwar die Eifel im Krieg 1944-45 geschrieben hat mit dem Titel Winterbienen. Sascha Stanisic, der jetzt auch sein drittes Buch mit starken Regionalbezügen und diesmal auch wieder mit bosnischem Bezug und nimmt seine Heimat oder seine Herkunft oft zum Referenzpunkt allen Erzählens, diesmal ganz explizit und direkt auch autobiografisch. Das Buch heißt auch schlicht Herkunft. Und Jackie Thome, eine in Leipzig aufgewachsene DDR-Bürgerin, allerdings die Tochter eines aus dem Senegal stammenden Leiharbeiters und einer deutschen Mutter, also eine Schwarze, würde man sagen, die genau über das Phänomen schwarze Menschen in einer Umgebung in Deutschland oder in England im Inhalt ihres Romans, Brüder, das sind die beiden, von denen erzählt werden, die eben auch aus Leipzig kommen und so weiter. Also sehr nah an ihrer Biografie, aber gendermäßig einmal über den Leisten geschlagen. Und dann haben wir neben diesen drei bekannten Autoren, drei, könnte man sagen, gänzlich unbekannte Autoren, den einen oder anderen kenne ich denn aus Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb schon, aber eigentlich sind sie alle drei Neulinge. Raffaela Edelbauer, Das flüssige Land, Miku Sophie Kümel, Kintsugi und Tonio Schachinger, nicht wie ihr, der wahrscheinlich für die Verhältnisse beim Deutschen Buchpreis das dann schon wieder exzentrischste Buch geschrieben hat, nämlich aus dem Innern eines Profifußballers, der 100.000 Euro in der Woche verdient.
Okay, so wie ich nachgelesen habe, Globalität, Problematisierung von Familie wie Identität, insbesondere der des Mannes, das haben Sie eben auch schon angesprochen, auf diese thematische Überschneidung, aber auch Vielfalt wird hingewiesen. Meine Frage lautet, bildet sich denn hier in irgendeiner Weise ein Trend ab? Kann man das überhaupt sagen, von diesen Titeln, von diesen Themen her?
Ja, ich würde jetzt nicht unbedingt hiervon hochrechnen. Also man müsste sich dann alle 20 angucken, man müsste sich das letzte Jahr angucken und die Leipziger Liste, also damit man überhaupt ein Gefühl dafür bekommt, ob etwas sich so verdichtet, dass man von einem Trend sprechen kann. Was da aber sichtbar wird, eben wenn man ein bisschen länger guckt, dann ist schon klar, dass Fragen der Herkunft sehr wichtig ist für fast alle Bücher, sei es, dass eine Niederösterreicherin aus einer normalen Umgebung in ihre Heimat, da wo ihre Eltern begraben werden wollen, zurückkommt, der vollkommen unterhöhlt ist durch Bergwerke und dann historische Nachforschungen bis in den Nationalsozialismus hinein nachgeht und daraus ihren Roman aufbaut. Oder bei Jackie Thome habe ich es schon erwähnt, zurück in die DDR zu blenden und ab da zu erzählen. Sascha Stanisic geht nach Visegrad, nach Bosnien zurück. Norbert Scheuer, es ist ein bisschen ein anderer Fall, der eh schon fest stationär in der Eifel ist, aber hier nochmal zurückblendet um 400-500 Jahre zu seinem Urgroßvater, der Nikolaus Cusanus Herz konserviert hat als Geistlicher. Also der geht nun ganz tief zurück in der Vergewisserung der Tradition. Und das ist schon sehr ausgeprägt bei vielen Texten, meistens auch verbunden direkt mit Familienbezügen. Also wir haben Genderfragen behandelt in sehr vielen Büchern, wie es modern ist und wie es unmodern ist oder immer schon modern war und nie aufhört. Familienbezüge vom Ödipus-Komplex bis hin zu ganz konkreten Auseinandersetzungen mit der Elterngeneration oder der Sehnsucht nach derselben, also nach der Verbindung zu den Eltern. Das ist auch sehr prägend.
Hubert Winkels, drei bekannte Namen und drei Debütanten, drei Männer und drei Frauen. Das hört sich sehr ausgewogen an, sagt aber noch nichts über die Qualität aus. Wie beurteilen Sie denn die Wahl der Jury?
Ja, ich war weder von der Longlist sehr begeistert, die mit 9 Debüts, so gut wie Debüts, mancher hat auch ein Sachbuch vorgeschrieben, aufwartete. Und hier sind die 3 Debüts, finde ich, auch nicht so stark, dass man sie hätte wählen müssen. Und hat dafür dann Judith Kuckert, David Wagner, Theresia Mora, Steffen Kopetzky außen vor gelassen. Eine seltsame Wahl, muss ich sagen. Und eindeutig positiv sind die 3 auch von mir zuerst genannten Norbert Scheuer, Stanisic und Jackie Thome zu bewerten. Wobei es da eben auch sehr schöne Gegensätze gibt. Zum Beispiel Jackie Thome greift aus in die ganze Welt, nach Westafrika, London, Sao Paulo, Jena, Berlin, Paris, während Norbert Scheuer nur wirklich auf 10 Quadratmeter sein ganzes Feld absteckt, ja, Kall, Eifel und vollkommen ortsgebunden ist und trotzdem auf eine bestimmte Weise extrem welthaltig ist. Also da hat man so einen ganz tollen Gegensatz zwischen auch dem Willen im Grunde zur Globalität bei Jackie Thome, auch als Idee, ja, als Idee gegen Nationalstaat, gegen Identitätsfixierungen und so weiter. Und Norbert Scheuer, den das quasi gar nicht interessiert, sondern vertieft, wo er nur kann.
Eine Einschätzung von Hubert Winkel zur heute bekannt gegebenen Shortlist des Deutschen Buchpreises. Die Preisverleihung findet am 14. Oktober im Rahmen der Frankfurter Buchmesse statt. Der Preisträger wird mit 25.000 Euro belohnt. Die fünf anderen Finalisten erhalten je 2.500 Euro. Und hier geht's gleich nach uns und den Nachrichten weiter mit Forschung aktuell. Da können Sie unter anderem ein Gespräch hören über Erkenntnisse, die das Spielverhalten von Ratten liefert. Ich verabschiede mich von Ihnen. Am Mikrofon war Angela Gutzeit.